Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 180 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 10. Mai 2024 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmolltalk geht es um die Absicherung von Selbstständigen.
Mit Fabian von Löbbecke, Vorstand der HDI Lebensversicherung und BAV-Experte, sprachen wir über die betriebliche Altersversorgung, Fachkräftemangel, Wünsche an die Politik und das anstehende HDI-BAV-Expertenforum.
Und in den News der Woche gibt Bundesfinanzminister Christian Lindner seinen Regierungskollegen eine Lektion in Sachen O-Ton ökonomische Realitäten. Die AXA verkauft ihren Lebensversicherungsbestand der ehemaligen DBV Winterthur doch nicht an den Policenabwickler Athora. Die Bundesbürger unterschätzen massiv die Kosten im Falle einer Pflegebedürftigkeit. Und die Versicherer rechnen damit, dass die Schäden durch Versicherungsbetrug deutlich anziehen werden. Aber erst
aus der Redaktion. Der Schmolltalk.
Hallo.
Hallo.
Hallo Scholle.
Hallo Schmidolino. Na? Ökonomische Realitäten.
Ökonomische Realitäten, das Wort der Woche. Die Worte der Woche.
Ist eigentlich das, was wir unseren Kindern auch schon mal beibringen wollen. Gebe nie mehr Geld aus, als du hast.
Richtig.
Ist eigentlich ganz einfach, oder?
Ja. So ist es.
Ja. Aber wir haben eigentlich ein anderes Thema.
Ja, wir haben ein anderes Thema.
Selbstständige.
Ja, genau. Du hattest dich ja war das diese Woche?
Was denn?
Das war doch der Pressetalk war doch diese Woche, oder schon?
Oh ja. Ja.
Du hattest dich ja diese Woche in ein Pressegespräch eingewählt. Und da ging es nämlich um Selbstständige und welchen Risiken die sich so gegenüber sehen und wie die sich denn absichern. Dann erzähl doch mal, was hast du gelernt?
So, and now the punchline. Also um die Pointe mal vorwegzunehmen, die Risiken sind recht groß. Die Absicherungsmaßnahmen dagegen recht klein. Und das kann man so ein bisschen zusammenfassen. Also, es war eine Studie des von uns sehr geschätzten Magazins Versicherungsmonitor zusammen mit dem Spezialversicherer Hiscox. Wofür ist der besonders bekannt, Schmiddo?
Cyberversicherungen.
Na klaro. Und da haben sie dann jede Menge Selbstständige in Deutschland befragt. Wo die denn, und das picken wir uns jetzt mal so ein bisschen raus, ne, welche Ereignisse existenzielle Risiken mit sich bringen können.
Und?
Willst du mal raten?
Na, ein Hackerangriff.
Boah, ist vorne. Nicht ganz vorne, aber weit vorne.
Okay.
Krankheit
und
oder Unfall.
Eine Berufsunfähigkeit, ja.
Genau. Ja.
Irgendwie so, ja.
Also, Krankheit, also wir reden hier wirklich dann über sehr, sehr über schwere Krankheiten, langfristige Krankheiten und das Problem bei Selbstständigen ist einfach, sobald man krank ist und nicht arbeiten kann,
fließt halt auch das Geld nicht.
Ja, kommt auch kein Geld rein und das ist einfach so das große Problem bei Selbstständigen, das stimmt. Während wir Angestellten, zum Beispiel ich hier als Redakteur in der Hängematte liege, wunderbar, wenn ich krank werde, kriege ich weiter Geld. So. Und jetzt sagen, ja, ne? Und 41% der Befragten sagen, ja, das ist in jedem Fall ein Risiko. Und weitere 41% sagen eventuell. Das heißt, Zustimmung 82%. So, jetzt nicht weiter mit genauen Zahlen, aber es folgen ausgefallene IT-Systeme, das was einen wirklich zur Weißglut bringen kann. Wenn Auftraggeber nicht zahlen.
Oh ja.
Da sind wir wieder bei ökonomischer Realität. Der Staat ist, glaube ich, einer der säumigsten Zahler.
Bitte?
Lieber Ellen. Ja, das habe ich mal gehört. Gerade so im Bau, die sind nicht begeistert von der Zahlungsmoral von Papi Staat. Dann kommen Schäden oder Verlust durch Einbruch, Diebstahl oder Brand und dann kommen Cyber- und Datenrisiken.
Ah ja.
Immerhin aber auch mit 3/4 Zustimmung. Also das sind sehr, sehr ordentliche Risiken. Und um die Schere jetzt mal aufzumachen, gehe ich mal dahin, wer hat sich denn da überhaupt alles abgesichert? Gegen Krankheit oder Unfall in irgendeiner Form haben sich nur 39% abgesichert. Mhm. Ja, wir erinnern uns, 82% haben gesagt, jo, ist ein Risiko. Mhm. 39 haben sich nur abgesichert, 38 wollen sich nicht absichern. Und
warum?
Kommt gleich. Gute Fragen, Frau Schmidt. Und wie haben die sich abgesichert? Das sind dann Unfallversicherungen, Krankentagegeld, Krankengeld, Betriebshaftpflicht, Berufsunfähigkeitsversicherung haben 21%.
Noch ein bisschen wenig.
Ja, kann aber auch je nach Job oder je nach Business tatsächlich auch wirklich sehr, sehr teuer sein. Und das ist übrigens das häufigste Kontra solchen Sachen: zu teuer.
Ah, tja. Ja. Das liebe Geld.
Das liebe Geld. Und jetzt hatten wir aber noch ein paar andere Sachen mit Selbstständigen und dem lieben Geld, Schmiddo.
Das ist richtig, 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 weil...
haben wir eine Überleitung?
Wir haben so eine Art Überleitung. Als wir kurz vorbesprochen haben, wozu wir uns denn diese Woche unterhalten wollen im Schmalltalk, und wir sagten, ach, machen wir doch das Selbstständigen-Ding, waberte mir nämlich noch so im Kopf rum, dass ich irgendwo gelesen hatte, dass sich jemand über niedrige Renten aufgeregt hat, weil er selbstständig war oder nicht so richtig selbst. Also es war einfach, es kamen niedrige Renten zusammen wegen Selbstständigkeit und das wurde dann quasi so, oha, wieso ist das so eine kleine Rente? Und dann, ja, aber da ging es um Schlagersänger nämlich.
Wir müssen aber dazu fügen, Ballermann-Schlager, das ist ein Subgenre.
Gut, Ballermann-Schlager, genau.
Genau, wir reden über den Verfasser solcher poetischer Titel wie... Ich habe das hier vor mir. Finger im Po, Mexiko.
Oh nein.
Doch, Schatzi schenkt mir ein Foto. Warte, was haben wir hier noch? 10 nackte Friseusen. Und die Profis wissen jetzt, über wen wir reden.
Genau. Es geht nämlich um Mickey Krause, aber er ist nämlich eigentlich der Gute dabei. Weil es ging um, also einen Artikel, wo es eben um Schlagerstars ging und dass sie so wenig Rente bekommen. Unter anderem wurden da Beispiele aufgeführt, wie dass Jürgen Drews nur 200 Euro monatlich gesetzliche Rente bekommt und Irene Scheer auch nur eine kleine Rente O-Ton bekommt. Wie viel das ist, haben wir jetzt auch nicht, wissen wir jetzt gerade nicht. Mary Rose sagt, dass sie 350 Euro im Monat bekommt und dass das halt natürlich jetzt nicht besonders viel ist. Und Mickey Krause hat dabei dann aber gesagt, ja, liebe Leute, ich zitiere mal, nur mal kurz zur Info, wenn man nicht in die Rentenkasse einzahlt, kann man natürlich auch keine Rente erwarten.
Das ist schlau. Das ist wieder
schlau.
Ökonomische Realität.
Und dann weiter. Deshalb haben die Menschen, die seit vielen Jahren in die Rentenkasse einzahlen, auch zu Recht eine höhere Rente als Drews und Co. Ich bin seit 1998 in der Künstlersozialkasse und ich werde 2037 eine gute Rente beziehen. Ja, genau. Und das war mir so im Kopf rumgewabert. Und du hattest ja nämlich vor kurzem auch mal entsprechend was gehört von Barbara Schöneberger und deinem Lieblingscomedian Oliver Kalkofe.
Meinem großen Idol Oliver Kalkofe, genau. Und die hatten sich im Podcast, starke Idee, sollten wir auch mal machen. Und die hatten sich da unterhalten über Influencer. Und sind das ja beides auch Freiberufler, also Frau Schöneberger und Kalkofe, die sind ja selbst auch Freiberufler und die haben dann eben auch gesagt, ja, die Schöneberger meint dann eben auch, ja, man muss eben als Freiberufler die Hälfte der Einnahmen weglegen für Abgaben, vielleicht also wie Mickey Krause zum Beispiel, dann Künstlersozialkasse, also eine Rentenversicherung und so, man muss sich ja da was aufbauen. Ja, oder selbst wenn man auch selber dann vorsorgt und so. Und dann, aber das haben die Influencer, junge Leute, die sehr schnell im Extremfall viel Geld verdienen, aber überhaupt nicht auf dem Radar. Und Kalkofe meinte dann irgendwann so einen schönen Satz: Du kannst nicht nur noch Leute haben, die dir erzählen, welches Brot du kaufen sollst. Du brauchst auch jemanden, der es backt. Das heißt, und das ist wieder seine unnachahmliche Art, Dinge auf den Punkt zu bringen. Du brauchst also, das kann nicht sein, dass der Berufswunsch Nummer 1 in den Schulklassen Influencer ist.
Ja.
Und er rechnet tatsächlich, hat er so ein bisschen mal den Teufel auch an die Wand gemalt, er rechnet dann wirklich damit, dass ehemalige Influencer, weil die irgendwann nichts mehr verkaufen können, dass die dann Geldprobleme richtig haben. Die kriegen dann so eine Steuernachforderung, können die nicht bezahlen, Offenbarungseid und so weiter. Und dann haben die auch nichts vorgesorgt und im Extremfall haben sie auch nichts gelernt. Also man weiß es nicht. Es wird interessant, wie das weitergeht alles. Und das war da so ein bisschen das Thema.
Liebe Hörerinnen und Hörer.
Liebe Influencer.
Und auch Vermittler, wenn Sie zufälligerweise einen Influencer mal vor sich haben sollten im Beratungsgespräch. Aber das werden Sie ja sicherlich tun. Dann sprechen Sie doch auch mal auf die Altersvorsorge und auf Rücklagen und sowas an. Und eben auch bei Selbstständigen ist natürlich wichtig, dass sie sich auch entsprechend absichern, damit es eben nicht zum großen
Knall.
Ja, Staunen kommt, wenn dann doch ein Schadenfall mal eintritt. Egal, ob jetzt Krankheit oder Unfall oder Rente. Genau, wichtiges Thema.
Ja, nee, mehr habe ich dann auch nicht beizusteuern und wir hoffen, dass das alles gut geht und wir hoffen, dass auch morgen noch Menschen Brot backen und
ja, das wäre gut. Kann.
Ja, und dass es auch noch Maurer gibt und Dachdecker und so weiter und Tischler.
Genau.
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Nach dem Rentenpaket 2 der Bundesregierung, dazu hören wir in den News gleich noch mehr, soll sich ein neues Reformpaket der Ampel vor allem der betrieblichen Altersversorgung widmen. Genauer gesagt geht es um das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Was die Regierung dort vorhat und ob das ausreicht, um die BAV-Verbreitung voranzutreiben, diskutieren wir mit Fabian von Löbbecke, Vorstand der HDE Lebensversicherung und verantwortlich für den Bereich Neugeschäft, Leben und betriebliche Altersversorgung. Außerdem gehen wir darauf ein, wie Vermittler das Thema BAV bei ihren Firmenkunden ansprechen können. Und von Löbbecke gibt einen Ausblick auf das HDI BAV Expertenforum, das in diesem Jahr Anfang Juni stattfinden wird. Hallo Herr von Löbbecke und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Ganz lieben Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Ja, wir haben heute ganz spannende Themen auf der Agenda, wie ich finde. Es geht ein bisschen um Politik und vor allem aber auch um die betriebliche Altersversorgung. Mhm. Und apropos Politik, das Bundesarbeitsministerium hat ja nun gerade das Rentenpaket 2 vorgelegt. Aber die sind nicht untätig und arbeiten schon an einem weiteren Gesetzentwurf. Um das Betriebsrentenstärkungsgesetz geht es dabei. Und da hat Staatssekretär Rolf Schmachtenberg auf dem GDV Insurance Summit im März war der bereits einiges preisgegeben. So soll nämlich unter anderem die Geringverdienerförderung verbessert und der Bezug von Betriebsrenten bei einer gesetzlichen Teilrente ermöglicht werden. Mhm. Außerdem will man das Sozialpartnermodell künftig auch in nicht tarifgebundenen Unternehmen umsetzen. Und das sind so die ersten Punkte, die er da erwähnt hat. Was halten Sie denn davon?
Na, es wird Sie wenig überraschen, dass ich grundsätzlich erstmal alles begrüße an gesetzgeberischen Maßnahmen, was irgendwie der BAV dienlich ist. Und so ist es auch an der Stelle hier. Also alles, was bisher durchgesickert ist, ist erstmal per se spannend. Also am Ende müssen wir dann natürlich gucken, was dann gesetzgeberische Realität wird. Also beim Thema steigen wir mal ein. Sie haben danach gefragt, Geringverdienerförderung, der Förderbetrag. Die Frage ist dann am Ende sozialpolitisch sinnvolle mit dem fiskalisch machbaren, finanzierbaren in Einklang zu bringen. Das wird, glaube ich, die größte Herausforderung bei dem Thema. Da haben wir auch seit Jahren relativ wenig Bewegung. Mhm. Das zweite Thema, was Sie adressiert hatten, Sozialpartnermodell ist natürlich meine Herzensangelegenheit seit fast 5 Jahren. Mhm. Also wir haben ja begonnen 2018 mit dem Thema. Und wir haben damals schon darauf hingewiesen, Einschlägigkeitserfordernis, das ist die große Hürde beim Sozialpartnermodell. Und leider hat der Gesetzgeber jetzt mehrere Jahre gebraucht, um sich dem Thema so ein bisschen anzunehmen.
Ja, es dauert leider immer tatsächlich alles ein bisschen länger bei der Politik. Wie stehen Sie denn so allgemein in Sachen Politik und BAV? Wird da genug getan oder ist das eher immer so ein bisschen Abstellgleis?
Abstellgleis will ich nicht sagen. Also es könnte mehr geschehen. Ich mache es eigentlich gebetsmühlenartig. Seit mehreren Jahren habe ich eigentlich immer die gleichen 2, 3 Forderungen und da erkenne ich wenig Fortschritt. Das erste ist ja wirklich die Harmonisierung der steuer- und sozialversicherungsfreien Dotierungsrahmen. Da haben wir ja in der BAV immer noch die 8% Steuerfreiheit. In der SV sind es aber nur die 4%. Das stört irgendwie jeden in der Praxis. Dann haben wir das ganze Thema, was Sie eben bei Sozialpartnermodell ja auch so ein bisschen angetriggert haben, die Frage der Garantiehöhen. Also Sozialpartnermodell ist ja eine garantiefreie BAV. Da wünsche ich mir, dass man auch in der normalen BAV dort deutlich mehr uns entgegenkommen würde seitens des Gesetzgebers. Passiert auch wenig. Und wenn man mal in die Praxis reinhorcht bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern, dann sagen die eigentlich immer, naja, die Portierung von BAV-Anwartschaften, da müsste eigentlich mal viel mehr passieren, insbesondere auch beim Thema Unterstützungskassenportierung. Also da ist eine Menge zu tun.
Okay.
Und von daher, so ein bisschen stiefmütterlich fühle ich mich manchmal behandelt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, sagen wir es so.
Das ist gut. Nun ist ja gerade die BAV in kleinen und mittelgroßen Betrieben oft noch vergleichsweise schwach vertreten. Mhm. Was könnte man denn da vor allem machen, um die Verbreitung zu erhöhen? Was sind da die Knackpunkte?
Ja gut, also ich glaube, Geringverdienerförderung haben wir eben gestreift. Das kann natürlich in kleinen und mittleren Betrieben am langen Ende auch helfen. Ich setze da so ein bisschen auf die Selbsterkenntnis der Unternehmen. Das Unternehmen für sich erkennen, das ist nicht nur eine lästige Pflicht, sich mit betrieblicher Altersvorsorge zu beschäftigen, sondern auch ein riesiges Potenzial. Und ich weiß, es ist dieser Tage schon so ein Buzzword, wenn man über Fachkräftemangel redet. Aber ich glaube, die Arbeitgeber werden erkennen, dass das wirklich eine mögliche Lösung sein kann. Und wenn man sich da mal mit auseinandersetzt, wie teuer ist denn das eigentlich wirklich, das ganze BAV in den Firmen zu implementieren, dann wird man, glaube ich, zu der Selbsterkenntnis kommen, dass das eigentlich ein sehr probates Mittel ist. Jetzt haben wir durch den Gesetzgeber, auch da schließt sich der Kreis Ihrer Frage vorher, wir haben ja immer noch diesen bürokratischen Wahnsinn. Ich weiß nicht, inwiefern die Zuhörer jetzt mit dem Nachweisgesetz vertraut sind, aber da ging es ja darum, wirklich, dass alles, was arbeitsrechtlich für das Arbeitsverhältnis dokumentiert werden muss, immer in Schriftform gemacht werden muss. Das ist total kontraproduktiv zu all unseren Digitalisierungsbemühungen. Und Arbeitgeber, die sehr modern aufgestellt sind, haben ja keine Lust, sich mit Papier dann rumzuschlagen. Und solche Sachen, Nachweisgesetz und Co., solche bürokratischen Hürden müssen natürlich auch weg. Und wenn wir das schaffen und die Selbsterkenntnis sich durchsetzen, dann sind wir auf einem guten Weg.
Okay, also ja, ich denke auch, Fachkräftemangel wird wahrscheinlich schon dazu führen, dass die Betriebe sich überlegen, okay, was kann ich denn den Leuten anbieten? Und ich denke schon, dass das ein Treiber auch für die BAV werden wird. Da bin ich ganz bei Ihnen.
Ja, absolut.
Nun waren die vergangenen Monate ja nicht unbedingt die einfachsten. Mhm. Viel Unsicherheit, hohe Inflation, die Kriege und so weiter. Mhm. Also Unsicherheit ist immer schlecht, sowohl für Unternehmen als auch für die privaten Konsumenten. Heißt, das führt meistens zu Unsicherheit und Zurückhaltung. Haben Sie das denn auch im BAV-Geschäft gemerkt? Hat sich das ausgewirkt?
Ich würde es sogar noch weiter fassen. Also die Unsicherheit insgesamt in der Altersversorgung, die war schon spürbar. Also gerade in den letzten 2 Jahren. Und die Bürgerinnen und Bürger haben gemerkt, oh, die Preise steigen. Ich habe faktisch weniger Geld in der Tasche. Inflation war allen Orten zu spüren. Also die Menschen sind sich dieser Entwicklung bewusst. Und ich meine, das, was wir machen können von unserer Seite, ist immer wieder zu sagen, aber bitte haltet an euren Vorsorgemaßnahmen fest, geht jetzt nicht irgendwie ran und spart an der falschen Stelle, sondern baut fürs Alter auf. Und das ist, glaube ich, eine Botschaft, mit der wir auch aktiv immer noch rausgehen und die fruchtet, glaube ich, auch. Und ich kann für unser Haus nur sagen, betriebliche Altersversorgung ist einer der großen strategischen Eckpfeiler. Wir sind einer der großen BAV-Versicherer im Markt. Wir haben Firmen und Arbeitgeber in allen Branchen deutschlandweit. Und wir werben so überall, wo wir nur können, für das Thema. Wenn Sie mir vielleicht mal bei irgendeiner Veranstaltung schon zugehört haben in der Vergangenheit, ich habe auch immer wieder das gleiche Mantra, die gleiche Platte. Ich sage immer, BAV ist nicht nur ein Produkt, sondern es hat eine systemimmanente Rendite, die ist wirklich beachtlich, weil wir noch staatliche Förderung bekommen. Wir haben Arbeitgeberzuschüsse, wir haben kollektive Sonderkonditionen. Also wir haben wirklich in der BAV ein Produkt, was für jeden auch in diesen schwierigen Zeiten total geeignet erscheint. Mhm.
Nun haben Sie es eben schon angesprochen, dieses halten Sie an Ihren Verträgen fest. Ich habe mich zuletzt viel mit dem Altersvorsorge-Dilemma, sagen wir mal, von Frauen beschäftigt, weil da ja oft eben leider der Fall ist, dass sobald sich Nachwuchs einstellt und das Geld dann knapper wird, die Frau ihre Verträge beitragsfrei stellt und damit ihr dann wertvolles Geld entgeht, was sie später für ihre Altersvorsorge braucht. Mhm. Und dazu kommt ja dann noch die Teilzeit und die niedrigeren Rentenanwartschaften und so, also ein großes Problem. Ist die BAV hier vielleicht ein wertvolles Mittel, um Frauen eben aus diesem Dilemma zu befreien?
Also erstmal glaube ich, das ist wichtig, dass wir über das Thema reden, wie man Frauen adäquat auch vorsorgen kann, gerade wenn es so gebrochene Biografien teilweise sind durch Kindererziehung etc., was Sie gerade angesprochen haben. Und ich glaube schon, dass BAV da ein probates Mittel sein kann. Also ganz klar, BAV funktioniert natürlich auch bei Teilzeitarbeitsverhältnissen. Ist ja nicht so, dass es auf einmal dann heißt, jetzt gibt es keine BAV mehr, sondern Teilzeitarbeit, Vollzeitarbeit ist natürlich gleichgestellt. Und was vielleicht auch die wenigsten immer wissen, man redet in der betrieblichen Altersversorgung immer über diese steuerfreie Förderung, Stichwort Paragraph 3 Nummer 63. Die wenigsten wissen, dass man auch in der betrieblichen Altersversorgung die Riester-Förderung in Anspruch nehmen kann, die ganz andere Spielregeln hat, als man sie üblicherweise kennt. Und Riester ist gerade bei Frauen, und Sie haben ja angesprochen, wenn Nachwuchs dann auch im Spiel ist oder Erziehungszeiten, ist die Riester-Förderung parallel zur steuerfreien Förderung totales Asset, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Das wissen die wenigsten aber. Und wir haben vor mehreren Jahren ein Produkt rausgebracht, wo man immer zwischen den verschiedenen Förderarten der BAV sich monatlich die beste Förderung aussuchen kann und sagen kann, diesen Monat Riester, ab nächsten Monat wieder normal. Das passt eigentlich sehr gut in die von Ihnen beschriebene Problemlage rein.
Nun haben Sie eben auch schon wieder ein gutes Stichwort genannt, nämlich die Firmen vielleicht oder auch dann die Sparer, die wissen das gar nicht. Ja. Da nimmt ja nun eben auch der Vermittler eine ganz wichtige Rolle ein. Wie können die denn da geschickt vorgehen, eben auch um solche Themen bei ihren Firmenkunden dann eben ins Gespräch zu bringen und das dann eben auch ein bisschen nach vorne zu treiben?
Also um es vorwegzunehmen, den heiligen Gral der Ansprache von Arbeitgebern, dass die hinterher sagen, jetzt habe ich so richtig Lust auf BAV, den heiligen Gral hat noch keiner gefunden. Also man hat verschiedene, also sonst würden wir wahrscheinlich auch nicht über das Thema reden.
Die ewige Suche. Genau.
Die ewige Suche. Man hat es eine Zeit lang versucht, mit über die Entgeltumwandlungsrechtsansprüche der Begünstigten zu kommen und das, was passiert, wenn man als Arbeitgeber nicht angemessen darüber aufklärt, also ein bisschen mit dem gehobenen Zeigefinger argumentiert, das ist, glaube ich, nicht mehr modern im Moment, sondern die Arbeitgeber, die heute von unseren Vertriebspartnern beraten werden, da ist eine sehr hohe soziale Verantwortung auch, die ist da sehr ausgeprägt und meistens braucht man nur noch mal einen Schubs und so ein bisschen den Hinweis, wie kostengünstig und einfach so eine Implementierung sein kann. Und wenn man diese Hürde nimmt, weg von diesem Problembehafteten, das ist alles zu kompliziert, hin zu, hey, es gibt aber auch sehr einfache Lösungen, die passgenau auf ein Unternehmen passen, dann hat man ein offenes Ohr bei Arbeitgebern, die sich dann mit einem auseinandersetzen. Fachkräftemangel bei Arbeitgebern ist ein wirklich erkanntes Thema. Wir wissen, dass 68% der Arbeitgeber sagen, da kommt ein Riesenproblem auf uns zu, respektive wir haben schon eins. Und wenn man sich mal die Kosten anguckt, dafür neue Mitarbeiter zu gewinnen, wir haben mal eine interessante Studie gehabt, dass die Gewinnung eines neuen Mitarbeiters zwischen 43.000 und 175.000 Euro kostet eine Firma. Und wenn man das mal in Relation setzt zu den Kosten für eine BAV, das ist so verschwindend gering. Also mein Petitum wäre, mehr darum kümmern, attraktiv Mitarbeiter zu halten und zu binden, als über solche komplizierten und teuren Nachbesetzungsverfahren zu gehen an der Stelle.
Ja, definitiv. Nun machen Sie ja jedes Jahr auch das HDI-BAV-Expertenforum, dieses Jahr auch wieder. Und da geht es eben um aktuelle Entwicklungen in der BAV. Da diskutieren Sie dann mit Experten und informieren entsprechend. Am 5. Juni ist es diesmal das Expertenforum. Was bestimmt denn dieses Jahr vor allem die Agenda und worauf freuen Sie sich denn da am meisten?
Ja, vielen Dank, dass Sie da nachfragen. Wir sind ja besonders stolz auf diese Veranstaltung. Also jedes Jahr, glaube ich, alle Teilnehmer sind da immer sehr begeistert von den Inhalten. Mhm. Ich glaube, wie jedes Jahr, und das war das Erfolgsrezept, ist es die bunte Mischung. Also ich liebe es, fachlich fundierte Sachen dort zu transportieren, aber auch vielleicht ein paar vertriebliche Impulse zu geben, so wie die Frage, die wir gerade diskutiert haben, wie kann ich beim Arbeitgeber denn auch entsprechend punkten? Wir haben traditionell immer einiges mit juristischen Fakten aus dem Arbeitsrecht, weil das nun mal die Grundlage für BAV-Experten ist, da up-to-date zu bleiben. Wir haben sogar einen mathematischen Vortrag, den finde ich ganz nett, ich gucke mal nach, genau. Von A wie Arbitrage bis Z wie Zinszusatzreserve ein Aktuar packt aus. Ja, ein Aktuar packt aus. Also, ja, absolut.
Klingt verheißungsvoll.
Absolut, also kann ich nur empfehlen. Wir werden wieder sehr prominente Redner haben. Wir haben Professor Dr. Russ eingeladen. Das ist ja ein begnadeter Redner, der über das ganze Thema Risiko der Langlebigkeit und Notwendigkeit der Vorsorge schärfen, das auch nochmal schärfen wird. Da kann man praktische Tipps vielleicht auch bekommen, wie man selber schafft, mal 100 zu werden. Mal gucken wir mal. Also ich glaube, da wird er das Publikum begeistern. Ja. Und dann haben wir für vertriebliche Impulse zum Beispiel auch Michael Heinz gewinnen können, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute, BVK. Der ist auch mit da von der Partie. Also Sie sehen ein wirklich bunter Potpourri wieder aus entsprechenden Themen. Ich selber darf mich auch auf der Bühne verewigen. Ich werde berichten über unsere neueste Produktinnovation rund um das Thema Unterstützungskasse. Da habe ich mit den ersten Previews, die ich dazu gemacht habe, haben wir sehr, sehr viel Applaus geerntet, was das neue Produkt anbelangt. Also von daher darf jeder Teilnehmer sehr gespannt sein.
Ja, also ein buntes, schönes Programm auf jeden Fall. Klingt sehr spannend. Ich werde mir das natürlich auch anhören und dann werden wir danach auch berichten. Also bleiben Sie einfach stay tuned bei pfefferminzia.de. Da erfahren Sie alles zur Veranstaltung. Und sehr Ihnen, Herr von Löbbecke, ganz herzlichen Dank für dieses sehr informative Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Ich habe zu danken. Danke, Frau Schmidt. Danke sehr.
Die News der Woche.
Huch, ein kurzer Schreck aus Berlin. Das Rentenpaket 2 schien plötzlich durch ein Veto des Finanzministers nun doch wieder gefährdet. Denn Bundesfinanzminister Christian Lindner nutzte das geplante Rentenpaket für eine Warnaktion. Er sperrte sich überraschend gegen das Paket, das er selbst zusammen mit Arbeitsminister Hubertus Heil im März noch vorgestellt hatte. Damit kam es nicht auf die Tagesordnung der Kabinettssitzung am Mittwoch. Das berichtete Reuters und bezog sich dabei auf einen Regierungsvertreter. Doch die Blockade soll wohl nicht lange dauern. Wie Reuters weiter berichtet, kommt das Paket noch im Mai im Kabinett dann doch auf den Tisch.
Die Aktion hatte nämlich einen anderen Hintergrund. Lindner hält die Ausgabenwünsche einiger Ministerien, insbesondere des sozialdemokratischen Arbeitsministeriums, für überzogen. Insgesamt übersteigen sie seine Vorgaben für 2025 um satte 20 Milliarden Euro.
Es gibt Ressorts, die ökonomische Realitäten noch nicht verinnerlicht haben, sagte er dazu am Dienstagabend in der ZDF-Sendung »Wie geht's Deutschland?« Bestimmte Vorhaben müssten deshalb neu eingepasst werden. Und weiter, wir müssen schauen, ob alle die ökonomischen Realitäten erkennen. Mein Eindruck ist, dass die Erkenntnis nach dem heutigen Tag gewachsen ist, so Lindner mit irgendwie einer Spur Genugtuung in der Stimme. Lektion geglückt.
Die AXA wird ihren Lebensversicherungsbestand der ehemaligen DBV Winterthur nicht an den Policenabwickler Athora verkaufen. Das gaben beide Unternehmen bekannt. Sie verzichteten in beiderseitigem Einvernehmen auf die Transaktion, heißt es.
Athora erklärte, seit der Vereinbarung der Übernahme im Juli 2022 habe es signifikante Veränderungen an den Finanzmärkten gegeben. Der Abwickler wollte für die Policen mit Kapitalanlagen von zusammen 16 Milliarden Euro ursprünglich 660 Millionen Euro zahlen. Nun sind die Zinsen aber wieder gestiegen und der Bestand an Policen ist damit wieder attraktiver geworden.
Anders als bei einem anderen geplanten Deal zwischen der Zürich-Gruppe Deutschland und dem Policenaufkäufer Viridium, hätte es dieses Mal übrigens keine aufsichtsrechtlichen Bedenken gegeben, bestätigte die Aufsichtsbehörde BaFin gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.
Viele Menschen in Deutschland unterschätzen offenbar, wie teuer Pflege ist. Auch für sie selbst. Denn 20% gehen davon aus, dass die Pflegeversicherung sämtliche Kosten für die vollstationäre Pflege in einem Pflegeheim zahlt und kein Eigenanteil fällig wird. Das geht aus einer Umfrage von YouGov im Auftrag der Deutschen Bank hervor.
Dass jene 20% falsch liegen, schiebt die Bank gleich nach, indem sie auf Zahlen vom Verband der Ersatzkassen verweist. Demnach lag der monatliche Eigenanteil 2023 im ersten Jahr des Heimaufenthalts bundesweit im Schnitt bei rund 2.600 Euro.
Doch sogar wer mit einem Eigenanteil rechnet, schätzt ihn oft zu niedrig ein. Rund jeder Fünfte geht davon aus, dass für einen vollstationären Platz im Pflegeheim weniger als 1.500 Euro pro Monat aus eigener Tasche fällig werden. 39% haben keine Vorstellung von der Höhe dieser Kosten.
Die Versicherungsbranche rechnet damit, dass die Schäden durch Versicherungsbetrug deutlich anziehen werden. Inzwischen dürfte die Summe auf mehr als 6 Milliarden Euro pro Jahr steigen, schätzt man beim Branchenverband GdV. Unter anderem hänge das mit den gestiegenen Schadenkosten in der Schaden- und Unfallversicherung zusammen.
Der Anteil der Verdachtsfälle gemessen an allen Schadenmeldungen bleibt mit etwa 10% langfristig zwar unverändert. Mit den insgesamt steigenden Leistungen in der Schaden- und Unfallversicherung gehen aber auch die Kosten für Betrugsfälle nach oben, sagt GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Zum Vergleich, bislang schätzten die Versicherer den Schaden noch auf rund 4 bis 5 Milliarden Euro jährlich.
Der größte Anteil, nämlich die Hälfte, fällt auf die Sparte der Kfz-Versicherung. Die Zahlen beziehen sich auf Schätzungen von Betrugsabwehrexperten der GdV-Mitgliedsunternehmen. Als verdächtig gelten Schadenmeldungen, die nicht stimmig sind. In solchen Fällen passt beispielsweise der geschilderte Schaden nicht zum Schadenbild, Angaben widersprechen sich oder die Versicherten reichen manipulierte Kaufbelege ein. Doch nicht jede dieser Meldungen ist gleich ein Betrugsfall, stellt der GdV klar.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.